Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung sprechen wir über das Rentenpaket, auf das sich die Ampelkoalition jüngst geeinigt hat. Außerdem sprechen wir über die ambitionierten Wachstumsziele und Haushaltspläne Chinas. Heute ist Dienstag, der 5. März und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören.
Die Menschen, die in Deutschland hart arbeiten, die heute Beiträge zahlen, müssen sich auch in Zukunft auf die gesetzliche Rente verlassen können. Deshalb legen wir heute ein umfassendes Rentenpaket vor, um dieses Versprechen zu erneuern.
Sie haben gerade Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gehört. Er hat sich am Dienstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesfinanzminister Christian Lindner zum neuen Rentenpaket geäußert. Denn die Ampelkoalition hat sich auf Reformen geeinigt und einen Gesetzentwurf vorgelegt. Die Pläne werden seit Monaten schon mit Spannung erwartet. Schließlich stehen Deutschland mit Blick auf die Rente, ja sagen wir mal vorsichtig, spannende Jahre bevor. Denn Millionen Babyboomer mit den Geburtsjahren in den 50er und 60er Jahren wechseln allmählich in den Ruhestand. Und so stellt sich natürlich die Frage, wie bleibt das Rentensystem zukunftsfähig? Ja, die Bundesregierung plant dafür einiges. Unter anderem erstmals eine neue Finanzquelle in Form eines Kapitalstocks. Das sogenannte Generationenkapital in Höhe von mindestens 200 Milliarden Euro. Ja, wie genau das funktionieren soll, wie sich die Rentenbeiträge in den nächsten Jahren voraussichtlich entwickeln und viele weitere dringende Fragen zum großen, erneuerten Versprechen der Bundesregierung, das bespreche ich gleich mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Jürgen Klöckner. Außerdem sprechen wir heute über China, genauer gesagt über die Wachstums- und Haushaltspläne Chinas. Denn derzeit findet in Peking der Volkskongress statt, ein mehrtägiger Kongress, auf dem die Staatsführung versucht, beim Parteikader das Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung zu stärken. Und das ist auch wirklich nötig, denn der Frust in der Bevölkerung, vor allem durch die anhaltende Wirtschaftsschwäche, ist groß. Welche genauen Ziele die chinesische Staatsführung verfolgt, welche Ausgaben sie plant, zum Beispiel mit Blick auf das Militär und wie realistisch die Vorhaben sind, all das und mehr wird uns gleich unsere China-Korrespondentin Sabine Gusbett einordnen. Jetzt wollen wir aber erstmal darüber sprechen, was Märkte und Anleger so bewegt. Und dafür ist mir die Finanzkorrespondentin Katharina Schneider zugeschaltet. Hallo Katharina.
Hallo Sandra.
Ja, nach der Rekordjagd in den letzten Tagen scheint sich der DAX ja heute eher eine Verschnaufpause gegönnt zu haben. Was sollten wir über die heutigen Entwicklungen denn alles wissen?
Ja, genau. In der vergangenen Woche hatte der DAX ja immerhin 8 Rekordhochs erzielt. Doch heute gibt es nur wenig Bewegung. Bis zum Nachmittag hat sich der Leitindex immerhin ganz leicht ins Plus gerettet auf rund 17.730 Punkte. Ein möglicher Grund für die Zurückhaltung der Anleger könnte sein, dass die nächste Sitzung der Europäischen Zentralbank bevorsteht, nämlich am Donnerstag. Und dann könnte es neue Signale zum Zeitpunkt der schon lange erwarteten Zinswende geben. Marktexperten bewerten die aktuelle Phase allerdings nur als Verschnaufpause. Dafür spricht zum Beispiel, dass die Anleger bisher nicht in großem Stil Gewinne mitgenommen haben. Bei der letzten Rekordjagd im Dezember war das anders. Danach hatte der DAX zeitweise mehrere hundert Punkte nachgegeben. Außerdem, auch das ist ganz interessant, kann man am Handel mit Absicherungsgeschäften erkennen, dass auch die Profi-Anleger momentan noch kaum mit einem Kurseinbruch rechnen.
Ja, im Gegensatz zum DAX streben zwei Asset-Klassen derzeit ja weiter unbeirrt nach oben, und zwar Bitcoin und Gold. Was genau hat sich da heute getan?
Ja, die Preise für Bitcoin und Gold sind heute weiter nach oben geklettert. Der Goldpreis hat mit knapp $2.142 je Feinunze sogar einen neuen Rekord erzielt. Getrieben wird der Preis wohl von der Aussicht auf sinkende Zinsen. Das Edelmetall wird nämlich umso attraktiver, wenn die Zinsen niedrig sind. Dann haben nämlich Anleger keine andere sichere Anlageklasse als Alternative. Der Bitcoin dagegen blieb heute ganz knapp unter seinem Rekordhoch. Das liegt nach Daten von CoinMarketCap bei $68.789 und die Kryptowährung erreichte in der vergangenen Nacht $68.785. Es fehlten also nur $4 bis zum neuen Rekord. Und am Nachmittag notierte der Bitcoin dann nur, in Anführungszeichen, um die $67.400.
Bleiben wir noch kurz beim Thema Krypto, denn in dem Zusammenhang gab es ja heute auch noch wichtige Nachrichten. Die Deutsche Börse startet eine Kryptobörse für Profi-Investoren, oder?
Ja, ganz genau. Die Plattform richtet sich an Banken, Asset Manager und Versicherer. Diese können ab sofort an der sogenannten Deutschen Börse Digital Exchange eine Auswahl der populärsten Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Bei den institutionellen Anlegern gab es danach wohl eine hohe Nachfrage.
Ja, blicken wir jetzt, wie es ja auch schon Tradition ist, noch auf interessante Einzelwerte. Gab es da aus deiner Sicht heute bemerkenswerte Entwicklungen?
Ja, da sind heute unter anderem die Aktien von Fresenius Medical Care aufgefallen. Die haben zeitweise bis zu 12% zugelegt. Hintergrund war eine neue Studie, laut der die Abnehmspritze Ozempic das Fortschreiten chronischer Nierenerkrankungen bei Diabetespatienten verzögert und das Risiko schwerer Herzprobleme senkt. Ein Händler erklärte dazu, dass Fresenius Medical Care als Dialyseanbieter ja genau diese Patienten behandelt und sich deshalb das Ergebnis positiv auf das Geschäft auswirken wird. Interessant waren daneben auch die Aktien von Ströer. Das Außenwerbeunternehmen hat im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz eingefahren und die Geschäftsführung rechnet auch im ersten Quartal 2024 mit einem positiven Ergebnis. Die Aktie kletterte um 5% nach oben.
Ja, Katharina, vielen lieben Dank.
Danke dir.
An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei, digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Wir wollen jetzt über das neue Rentenpaket der Bundesregierung sprechen und dafür habe ich mir den Hauptstadtkorrespondenten Jürgen Klöckner zu mir ins Studio eingeladen. Hallo Jürgen.
Hi Sandra.
Ja, du kommst ja just aus dem Hintergrund zum geplanten Rentenpaket. Bevor wir über die Inhalte sprechen, wie hast du denn die Stimmung vor Ort wahrgenommen?
Ich bin quasi aus dem Ministerium direkt zu dir ins Podcaststudio gerast. Diese Hintergrundgespräche werden von Ministerien immer veranstaltet, um ein paar Informationen zu teilen, die vielleicht nicht für die Pressekonferenz geeignet waren heute Morgen. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht direkt daraus zitieren. Die Stimmung war sachlich, war aber auch sehr stolz darauf, was die Bundesregierung da zu Papier gebracht hat. Also beteiligt waren hier das Arbeitsministerium und das Finanzministerium, weil beide an diesem Rentenpaket mitgearbeitet haben.
Ja, es wurden ja auch große Worte schon geschwungen. Hubertus Heil sprach von einem erneuerten Versprechen. Aber warum genau schnürt denn die Regierung überhaupt ein Rentenpaket?
Die ist längst überfällig, diese Reform. Wenn man auf die Babyboomer zum Beispiel schaut, gehen in den nächsten Jahren 4 Millionen Menschen in Rente. Die werden also von Einzahlern ins System zu Leistungsempfängern. Das ist eine ganz schöne Menge und bringt die Rentenkassen an ihr Limit. Da sind sie eigentlich jetzt schon. Ja, also 100 Milliarden Euro fließen im Moment Steuergeld in die Rente zur Stabilisierung. Und das wird immer mehr, wenn es keine Reform gibt. Und das würde dazu führen, dass der Staat einfach manövrierunfähig ist. Jetzt sind schon jeder vierte Haushaltseuro, der in die Rente fließt. Künftig werden es dann noch mehr und dann fehlt irgendwann das Steuergeld für andere Projekte.
Welche konkreten Änderungen sind denn im Rahmen des Rentenpakets geplant?
Es gibt drei wesentliche Änderungen. Einmal soll das Rentenniveau bei 48% garantiert werden, bis zum Jahr 2039 und darüber hinaus. Das liegt jetzt irgendwie noch in langer Zukunft, aber das soll denen, die jetzt in die Rentenkasse einzahlen, signalisieren, dass sie immerhin noch das Niveau bekommen, das es heute gibt. Dann muss aber gleichzeitig auch der Beitrag in die Rentenkasse steigen, damit das finanziert werden kann, und zwar ganz gewaltig. Von bislang, ich glaube, es sind 18,6%, ja, auf über 22%, auch wieder in sehr ferner Zukunft, in auch wieder Mitte der 30er Jahre, aber trotzdem ganz schöner Aufschlag. Und gleichzeitig, um diesen Anstieg aber abzudämpfen, wird es ein Generationskapital geben. Das ist eine Art Geldtopf, der bis zu 200 Milliarden Euro groß werden soll und aus dem dann irgendwann die Erträge in die Rentenfinanzierung einfließen sollen.
Ja, da hast du jetzt ja schon eine Reihe an Punkten skizziert. Lass uns da auf einzelne Punkte nochmal näher eingehen. Stichwort Rentenbeiträge. Du hast ja gerade schon genannt, in welcher Höhe die steigen sollen. Was dürfte diese Entwicklung denn aber für alle erstmal bedeuten?
Das bedeutet ganz einfach, dass sie am Ende weniger netto vom Brutto haben, weil das zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber natürlich auch von ihren Einnahmen. Und deswegen fließt das am Ende ja runter vom Lohnzettel. Man muss natürlich fairerweise sagen, dass nicht nur die Rente teurer wird, sondern es werden auch andere Sozialversicherungszweige teurer. Auch die Gesundheitsversicherung wird sehr wahrscheinlich nochmal teurer. Auch die Pflegeversicherung wird sehr wahrscheinlich teurer. Also dieses ganze Sozialsystem wird teurer. Ja, also da ist nicht nur die Rente quasi der schwarze Peter.
Du hast es auch schon erwähnt, der Gesetzentwurf sieht auch den Aufbau eines Kapitalstocks, das sogenannte Generationenkapital, vor. Was genau hat es denn damit auf sich und wie soll das funktionieren?
Das ist ein ganz spannendes Konstrukt. Das gibt es in anderen Ländern in Europa schon. Deutschland hat damit bislang nicht angefangen. Es ist quasi eine dritte Säule in der Finanzierung. Also neben Beiträgen, Steuern eben jetzt noch Kapital, das angelegt wird. Und erstmal fließen in diesen Fonds 12 Milliarden, dann werden es immer mehr. Und am Ende sollen da 200 Milliarden stehen, die in diesem riesigen Geldtopf dann drin sind. Und ab Mitte der 30er Jahre sollen die Erträge daraus zur Finanzierung der Beiträge fließen. Das sollen so ungefähr 10 Milliarden pro Jahr sein. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, was passiert eigentlich, wenn es zum Beispiel am Aktienmarkt mal nicht so gut läuft? Mhm. Ja, also da werden sehr wahrscheinlich, der Anteil der Aktien wird sehr hoch sein, wahrscheinlich 100%. Und die Frage ist dann, was sind dann die Renten verloren oder was auch immer. Also am Ende soll mit diesem Kapital 0,3 Prozentpunkte Beitragssatz sozusagen abgemildert werden. Es wäre also kein Weltuntergang, wenn dieses Kapital nicht fließt, aber es wäre natürlich dann die Folge, dass die Beiträge im Gegenzug steigen müssten wieder, um das gegen zu finanzieren. Und was eben die Annahme dabei ist, dass ja, es kann mal zu Schwankungen kommen. Wir haben das zum Beispiel 2022 in der Corona-Pandemie gesehen, dass Fonds zum Beispiel im Minus waren. Die haben sich dann aber auch wieder erholt und somit ist die Annahme, okay, es wird sich über die Zeit gerechnet, über einen langen Anlagehorizont irgendwie dann doch rechnen. Ob die Rechnung dann aufgeht, ist eine andere Frage.
Das werden wir sehen. Wenn du jetzt nochmal das so ein bisschen Revue passieren lässt, dieses ganze Paket, was fehlt aus deiner Sicht auch da?
Also aus meiner Sicht ist das Ganze so eine Scheinlösung eigentlich, ja. Weil diese Reform macht einen ganz großen Bogen um Einschnitte, die sagen Ökonomen, es auch geben müsste. Ja, also zum Beispiel bei der Rente mit 63. Man könnte auch darüber diskutieren, braucht es eigentlich ein höheres Renteneintrittsalter? Muss das nochmal angehoben werden? Also um diese Einschnitte macht diese Reform einen ganz großen Bogen und sie versucht es eigentlich so angenehm wie möglich für alle zu machen. Und die Folge sind eben massiv steigende Beiträge. Ja, die Rentenversicherung wird immer teurer. Und die Leistungen werden dadurch eigentlich nicht besser. Ja. Also die von diesen höheren Rentenbeiträgen betroffen sind, sind am Ende die auch nicht mehr bekommen als die heute einzahlen zu den geltenden Beitragssätzen. Insofern kann man auch die Frage stellen, ist es eigentlich generationengerecht? Mhm. Weil es die jüngere Generation stärker belastet als die ältere.
Mhm. Ja, ein etwas ernüchterndes Fazit. Vielen Dank, Jürgen, für diese Einblicke.
Danke, Sandra.
Wir wollen jetzt über die Wirtschaft und die bisherigen Ergebnisse des Volkskongresses in China sprechen und schalten dafür direkt in die Volksrepublik zu unserer China-Korrespondentin Sabine Gusbett. Hallo.
Hallo, Sandra.
Ja, du warst ja heute bei der Eröffnung des Volkskongresses in Peking mit dabei. Worum geht's dabei denn eigentlich und was ist dir besonders aufgefallen vor Ort?
Ja, also der Volkskongress ist die jährliche Tagung von Chinas Scheinparlament. Da kommen rund 3000 Kader aus der Kommunistischen Partei aus ganz China zusammen und sie nicken dabei den Kurs der Führungsriege um Staatschef Xi Jinping und Regierungschef Li Jiang ab. Und die Delegierten sind heute Vormittag angekommen auf dem Platz des Himmlischen Friedens, auf dem Tiananmen-Platz bei Schneeregen. Und das passt eigentlich ganz gut als Bild für die aktuelle Stimmung hier in China. Die ist nämlich am Gefrierpunkt. Es gab vor kurzem eine relativ selten öffentliche Meinungsumfrage in der südchinesischen Wirtschaftsmetropole Guangzhou. Und da kam raus, dass die Bevölkerung so unzufrieden ist wie seit 10 Jahren nicht mehr. Und ein wichtiger Grund dafür ist natürlich die Wachstumsschwäche der chinesischen Wirtschaft. Die Immobilienkrise bremst das Wachstum. Das sorgt für Riesenverunsicherung bei Haushalten, aber auch bei Unternehmen. Die investieren nicht und das drückt das Wachstum natürlich zusätzlich. Und deswegen ist das wichtigste Ziel der Staatsführung bei diesem Volkskongress, das Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung zu stärken. Sie muss den Kadern aus den Provinzen klar machen, welche Ziele die Staatsführung verfolgt. Das ist sehr wichtig, diese Art der Kommunikation. Denn früher war es relativ einfach. Man musste halt ein möglichst hohes Wirtschaftswachstum erzielen. Inzwischen gibt es aber einen ganzen Strauß an Zielen, die sich dann auch noch teilweise widersprechen. Also einerseits wird hier betont, dass die chinesische Wirtschaft sich weiter öffnet, dass ausländische Investoren angelockt werden sollen. Und andererseits gibt es einen extremen Fokus auf nationale Sicherheit, also die chinesische Wirtschaft unabhängiger vom Ausland zu machen. Das widerspricht sich natürlich zum Teil. Und deswegen gibt es das Phänomen, dass lokale Kader sozusagen flach liegen. Also lieber gar nichts machen, als dass sie was Falsches machen.
Ja, das klingt an sich ja schon so, als sei das Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Sprechen wir noch näher über die Wachstumspläne. Das Wachstumsziel soll, wie schon im letzten Jahr, ja rund 5% betragen. Was heißt denn das konkret und wie realistisch ist das Ziel aus deiner Sicht?
Also angesichts der aktuellen Probleme ist das Ziel relativ ambitioniert und es soll vor allem Stabilität signalisieren. Ja, Regierungschef Li Qiang hat in seiner Rede auf Probleme hingewiesen, auf die Probleme auf dem Immobilienmarkt, auf die hohe Verschuldung der Lokalregierungen, auch auf Probleme bei kleineren und mittleren Finanzinstituten. Also die Staatsführung ist sich schon bewusst, dass sie vor großen Herausforderungen steht. Man darf dieses Wachstumsziel jetzt auch nicht als Indikator interpretieren, wie die Wirtschaft wirklich dasteht, sondern eher als Signal, wie stark die Staatsführung die Wirtschaft unterstützen oder fördern will. Denn im Grunde ist ja durch die staatlich gelenkte Industriepolitik möglich, fast jedes beliebige Wachstumsziel zu erreichen. Ja. Die Frage ist halt, ob damit echter Wohlstand geschaffen wird. Ich meine, weil wie weit es gehen kann, haben wir ja in den vergangenen Jahrzehnten gesehen. Durch Investitionen in Immobilien und Infrastruktur ist ein Bauboom entstanden, der sozusagen die Vorgeschichte zur heutigen Immobilienkrise ist. Im vergangenen Jahr ist jetzt Chinas Wirtschaft unter anderem durch den staatlich geförderten Boom in grünen Zukunftstechnologien besonders gewachsen. Aber man sieht zum Beispiel schon bei E-Autos, dass dort sehr hohe Überkapazitäten entstanden sind. Also man muss sich schon fragen, wie nachhaltig diese Politik auch ist.
Und nochmal zum Wachstum Chinas. Das lag offiziell ja 23 bei 5,2%. Aber es gibt Zweifel an der Korrektheit der Daten. Wieso denn eigentlich und wie ordnest du die Angaben ein?
Naja, es ist in einem System wie dem chinesischen so, dass ambitionierte Lokal- und Provinzkader immer ein Interesse haben, möglichst gute Wachstumszahlen nach Peking zu melden. Ja. Die Statistikbehörde hier ruft immer wieder dazu auf, dass die Zahlen nicht geschönt werden sollen oder nennt auch Fälle, in denen das passiert ist. Und das zeigt ja schon, dass sozusagen innerhalb des Systems auch ein gewisses Misstrauen herrscht. Der inzwischen verschorbene ehemalige Regierungschef Li Keqiang, der hat die BIP-Statistik als menschengemacht und deshalb unzuverlässig bezeichnet. Er hat sich immer Rohdaten geben lassen, ja, zum Stromverbrauch oder zum Güterverkehr, um die wirtschaftliche Lage besser einzuschätzen. Und dann kommt eben nochmal hinzu, was ich vorher schon gesagt habe. Im Grunde kann ja die Staatsführung durch ihre Politik, etwa indem sie vorgibt, welche Industrien billige Kredite bekommen sollen von den Staatsbanken, das Wirtschaftswachstum auch einfach sehr stark lenken und kontrollieren.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Ja, neben dem Wachstumsziel hat ja die Staatsführung auch den Verteidigungshaushalt bekannt gegeben. Welche Ausgaben plant China denn genau?
Ja, genau. Also heute wurde auch der Haushaltsentwurf veröffentlicht. Und auffällig ist, dass trotz der aktuellen Wachstumsschwäche die Rüstungsausgaben wie schon im vergangenen Jahr nominal um 7,2% wachsen sollen. Das würde einem offiziellen Verteidigungshaushalt von umgerechnet ungefähr 230 Milliarden Dollar entsprechen. Allerdings gehen viele Experten davon aus, dass noch deutlich mehr Geld ins Militär, in die Modernisierung des Militärs fließt, etwa Forschungs- und Entwicklungsausgaben, die in diesem Budget nicht enthalten sind. Ja. Aber die wachsenden Ausgaben für Rüstung, die beunruhigen viele Experten, vor allem auch wegen der zunehmenden Zwischenfälle im Südchinesischen Meer, aber auch dem wachsenden militärischen Druck auf Taiwan.
Nun ist nominal, glaube ich, da ein wichtiges Schlüsselwort. Was genau bedeutet das denn ganz konkret auf die geplanten Ausgaben bezogen?
Ja, man betont nominal in diesem Fall, also ein absoluter Wert, um den Gegensatz zum Wirtschaftswachstum auch deutlich zu machen, bei dem es sich ja um ein reales Wachstum, also inflationsbereinigt, handelt. Deswegen werden diese beiden Unterschiede hier gemacht.
Ja, danke für die Erklärung, weil ich glaube, das ist wichtig. Ja, vor allem mit Blick auf Taiwan dürfte der Wehretat bei so manchem ja auch Sorge ausgelöst haben. Wurde Taiwan beim Volkskongress eigentlich explizit erwähnt?
Ja, und da ist auch immer eine ziemliche Aufmerksamkeit darauf. Es kommt immer in der Rede des Regierungschefs vor. Dort wird auch immer betont, dass die Kommunistische Partei ja die Vereinigung Chinas mit Taiwan oder vielmehr Taiwans mit China vorantreibt. Und es ist immer das Thema, wo praktisch der längste und lauteste Applaus unter den Delegierten aufbrandet. Und hier gab es in diesem Jahr in der Wortwahl eine kleine, aber auffällige Änderung. Im vergangenen Jahr war noch von der friedlichen Vereinigung oder wie Chinesen auch sagen, Wiedervereinigung die Rede. Mhm. Aber dieses Jahr eben nur noch von der Vereinigung. Also das friedlich wurde gestrichen. Und vor dem Hintergrund, dass China ohnehin den militärischen Druck auf Taiwan erhöht hat, seitdem der China-Kritiker Lai im Januar dort die Präsidentschaftswahl gewonnen hat, sorgt das natürlich für Verunsicherung. Und dann kommen jetzt eben noch diese steigenden Rüstungsausgaben dazu. Das ist schon eine Entwicklung, die viele Beobachter beunruhigt, wenngleich die wenigsten derzeit mit einem Angriff oder einer ähnlichen militärischen Eskalation rechnen. Mhm.
Lass uns zu guter Letzt noch ein wenig in die Zukunft blicken. Der Volkskongress dürfte ja noch ein paar Tage dauern. Wie lange denn eigentlich genau und was dürften wir da noch erwarten? Überraschungen?
Also er dauert noch bis kommenden Montag. Bisher gab es keine Überraschungen. Es ist ja, wie gesagt, eine sehr durchorchestrierte Veranstaltung. Wir ausländischen Journalisten erfahren oft erst relativ kurz vorher von Veranstaltungen, von Treffen, zum Beispiel mit den Vertretungen von Provinzregierungen. Insofern ist es relativ schwer vorherzusagen. Bislang das Überraschendste war eigentlich, dass zum Abschluss der Veranstaltung die traditionelle Pressekonferenz mit dem Premier, mit in diesem Fall mit Li Qiang, nicht mehr stattfinden soll. Das ist insofern auffällig, weil er die Staatsführung um Vertrauen werben will. Und jetzt muss man sich so eine Pressekonferenz nicht vorstellen, wie zum Beispiel in Deutschland, dass da frei Fragen gestellt werden dürfen. Also die Fragen werden vorher eingereicht, die Antworten sind vorbereitet. Aber trotzdem ist es eine Möglichkeit, sozusagen einmal direkt mit einem ranghohen Regierungsvertreter in einem Raum zu sein und sozusagen in seinen Worten die Prioritäten der Staatsführung zu hören, auch welchen Ton er dabei anschlägt. Und dass dieses Format gestrichen wird, das konterkariert in gewissen Teilen meiner Ansicht nach den Versuch der Staatsführung, für mehr Vertrauen zu werben.
Mhm. Vielen Dank, Sabine. Wir werden natürlich mit Spannung verfolgen, was du dann in den nächsten Tagen noch berichten wirst.
Danke dir.
Damit geht die heutige Sendung von Handelsblatt Today zu Ende. Wenn Sie Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Und wenn Ihnen Messenger mehr liegen, dann können Sie sich auch gerne darüber bei uns melden. Zum Beispiel bei WhatsApp, Telegram oder Signal. Die Nummer finden Sie in unseren Shownotes. Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Christian Heinemann. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und falls Sie uns morgens hören, dann einen guten Start in den Tag. Bis zum nächsten Mal.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. VivoCoach. Wissen, das sich auszahlt. Thank you.